SWR 2 Kultur aktuell.
Auf einmal ist es still. Seit Freitag ist Donald Trumps Twitter-Account gesperrt. Ungefiltert beleidigen, lügen oder hetzen kann der Präsident der Vereinigten Staaten nun nicht mehr. Fast 89 Millionen Follower hatte er. Twitter war für Trump das wichtigste Kommunikationsmittel. Ohne Twitter wäre er vielleicht nie Präsident geworden. Das hat er selbst mal gesagt und vielleicht hat er mit dieser Einschätzung einmal recht gehabt. Während seiner gesamten Amtszeit hat Trump mehr als 26.000 Tweets in die Welt gesendet. Die letzten hielten gewaltbereite Trump-Anhänger nicht davon ab, das Kapitol in Washington wieder zu verlassen. Jetzt ist Trumps Account also gelöscht und es stellt sich die Frage, ob das nicht vielleicht ein bisschen spät war? Mit dem Kulturwissenschaftler und Autor Michael Seemann möchte ich darüber sprechen. Er beschäftigt sich mit netzgesellschaftlichen Themen. Im Frühjahr erscheint sein neues Buch über die Macht der Plattformen, Politik in Zeiten der Internetgiganten. Hallo, Herr Seemann.
Hallo.
Trump hat ja schon einiges in die Welt getwittert, was tief unter die Gürtellinie ging. Welche Grenze hat er jetzt nun überschritten, dass Twitter ihn gerade jetzt gesperrt hat?
Das ist eine gute Frage. Es gibt diese Diskussion um den Twitter-Account von Trump nicht erst seit gestern, sondern tatsächlich ist intern bei Facebook als auch bei Twitter eine sehr, sehr große Diskussion, hat schon immer wieder stattgefunden bei einzelnen Tweets. Müssen die jetzt zensiert werden? Müssen die jetzt irgendwie flankiert werden mit den wahren Informationen? Er hat ja sehr früh darüber angefangen zu twittern, dass es Wahlbetrug geben würde. Es gab dann sowohl bei Twitter als auch bei Facebook so diesen Ausnahmegegenstand, dass man gesagt hat, das hat einen Neuigkeitswert, auch wenn Dinge drinstehen in den Tweets, die man normalerweise moderieren würde, sagt man dann eben, weil es der Präsident ist, hat es halt Neuigkeitswert und deswegen lässt man es stehen. Das hat sich zum Ende des Wahlkampfs dann ein bisschen geändert, da hat man dann doch angefangen, irgendwie die Desinformation versucht zu einzudämmen und ja, ich denke mal jetzt mit dem Machtwechsel, der jetzt vor der Tür steht, haben jetzt auch, glaube ich, Facebook und Twitter so ein bisschen den Respekt verloren, da jetzt alles durchgehen zu lassen und haben jetzt einfach kurzerhand gehandelt. Man kann das natürlich auch als eine Form von Opportunismus lesen. Also zuerst lässt man den großen, mächtigen Mann halt twittern, weil man sich natürlich auch nicht mit anlegen will mit der Trump-Regierung. Und jetzt spielt man den Helden, kurz bevor er sowieso gehen muss.
Ging es dann eben Twitter vielleicht auch darum, politisch auf der richtigen Seite zu stehen? Jetzt wird ja Biden der Demokrat Präsident. Die Demokraten übernehmen die Mehrheit in beiden Kongresskammern. Und dass die Konzerne, die hinter den sozialen Medien stehen, stärker reguliert werden sollen, darüber wird ja auch in Washington schon länger debattiert.
Ja klar, natürlich. Und das hat sehr, sehr viele Ebenen, sage ich mal. Und das ist wirklich auch schwierig, da so durchzunavigieren. Auf der einen Seite haben diese Plattformen alle gerade sehr, sehr großen Druck, auch gerade aus der Politik, sowohl von den Republikanern als auch von den Demokraten reguliert oder teilweise aufgesplittet zu werden. Und sie wollten sich gut stellen mit der Trump-Regierung, sie wollen sich jetzt gut stellen mit den Demokraten und Biden. Das spielt natürlich eine Rolle bei diesen ganzen Entscheidungen. Aber man muss natürlich auch die, sage ich mal, Metaperspektive sehen. Wir haben hier demokratisch gewählte Vertreter eines Staates, die über diese Kanäle einen Kommunikationskanal zu ihren Wählerinnen und zu ihrem, sag ich mal, Wahlvolk unterhalten. Und man kann dann schon auch fragen, inwiefern es problematisch ist, dass dann ein privates Unternehmen diese Kommunikationskanäle einfach kappen kann. Man muss da jetzt nicht gleich mit Meinungsfreiheit kommen, dies sehe ich da nicht in Gefahr, aber es ist dann doch schon auch fast eine Frage der staatlichen Souveränität, dass die gewählten Organe eines Staates ihre Kommunikationskanäle kontrollieren können. Und ich glaube, wir werden da in Zukunft auch eine ganze Menge Regulierungen sehen. Also ich kann mir gut vorstellen, dass es irgendwie in Deutschland und Europa irgendwie Gesetze gibt, dass Facebook nicht einfach irgendwie unseren Politikern den Kanal abdrehen kann, weil ihnen irgendwelche Äußerungen nicht passen. Und das wird dann auch wirklich interessant sein zu sehen, wie da diese Dynamiken ineinander greifen.
Genau das hat ja auch heute die Bundeskanzlerin kritisiert. Angela Merkel meinte, die Meinungsfreiheit dürfe eben nur durch den Gesetzgeber beschränkt werden und nicht durch die Unternehmensführer von Social-Media-Plattformen. Und wie Sie es eben schon gesagt haben, der Account von Trump wurde gesperrt, weil Jack Dorsey, der Twitter-Chef, diese Anweisung gegeben hat. Ist Twitter damit vielleicht auch schon so etwas wie eine, oder nicht nur Twitter, auch die gesamte digitale Welt, so eine Art fünfte Macht im Staat?
Ja, das ist sie schon lange, ne? Und da muss ich jetzt Frau Merkel auch ein bisschen widersprechen. Das ist auch schon immer so gewesen, dass zum Beispiel Leute aus einer Kneipe fliegen können, die halt irgendwie das Falsche sagen. Das ist sozusagen der Privatbereich, das ist Hausordnung, ja, irgendwie. Plattformen würden die jetzt nur und ausschließlich das sanktionieren, was auch wirklich im Strafgesetzbuch steht, ne? Also zum Beispiel Betrug oder Beleidigung oder Drohung oder so etwas. Dann wäre das schnell ein Ort, an dem niemand mehr sein würde. Denn natürlich wollen Plattformen insgesamt ein allgemein produktives und konstruktives Gesprächsklima. Und es ist natürlich im Interesse jeder Plattform und auch natürlich der Nutzerin, dass dort eine funktionierende Moderation stattfindet.
Trump wird sich ja jetzt wahrscheinlich eher nicht still und leise zum Golfen zurückziehen. Als Alternative zu Twitter gilt die Plattform Parler. Die ist besonders bei Rechten beliebt. Die wurde schon vor kurzem aus den App Stores von Apple und Google geworfen. Man konnte sie sich also nicht mehr herunterladen. Seit heute ist diese Plattform Parler auch offline. Ja, aber verstummen wird Trump oder seine Anhänger, die werden jetzt auch nicht verstummen, oder? Nur weil die Plattform offline ist, die Alternative.
Ja, das ist auch eine interessante Frage. Es gibt natürlich noch andere Plattformen, auf die die Rechten auch schon seit langer Zeit migrieren. Ja, also eine zum Beispiel die russische Plattform V-Kontakte. Aber wir sehen das zum Beispiel in Deutschland auch ganz viel Leute zu Telegram gehen. Ne? Vor allem zu Corona-Leugner haben wir das gesehen. Also es gibt da verschiedene Modelle. Das Problem für die ist, glaube ich, dass ich sag mal so, wenn das halt eine konzentrierte Gruppe ist von Leuten, die halt überall Stress machen. Also Leute, die toxische Persönlichkeiten sind, dann wird so ein Dienst, auf den dann alle migrieren, halt so eine Art Bad Bank, ja, eine Bad Bank des Internets, wo dann alle Leute, die irgendwie toxisch sind, auf einen Fleck sitzen. Die funktionieren nicht, wenn sie alle zusammensitzen. Ja, die funktionieren nur, wenn sie irgendwie in, sag ich mal, gesunden Gemeinschaften Leute ärgern können. Und wenn sie aber dann alle beieinander sind, dann gehen sie sich nur noch selbst auf die Nerven. Und ich persönlich glaube nicht, dass diese Bad Banks auf Dauer überleben können deswegen.
SWR 2 Kultur aktuell. Updates aus der Kulturszene. Mehrmals am Tag zu Literatur, Theater, Kunst und Musik. Auf swr2.de, in unserer App und überall, wo es Podcasts gibt.